Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah dran gehen. Nach 20 Jahren Südtiroler Landespolitik steht er heute dem Weltladen Latsch als Obmann vor. Richard Theiner, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, schön, dass heint aus sein bin's. Zumindest was den Finchgau anbelangt, eben auch Neuland betreten, mussten Lerngeld bezahlen, haben aber auch sehr viele interessante Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte. Mich hat eigentlich nie überzeugt, wenn es darum ging, so einfach zu spenden, wenn man sich das angeschaut hat, welche langfristigen Auswirkungen hat das alles, dann war das immer so ein maues Gefühl auch, hat sich bei mir eingestellt. Und der faire Handel ist nicht die Lösung, aber es ist ein Weg, und zwar ein konkreter Weg. Mich persönlich hat dann richtig berührt, dass dann eine Dorfvorsteherin gesagt hat, sie weiß nicht, wo diese weißen Menschen herkommen. Sie sagen Europa. Sie wussten nicht, was das ist, wo das sein könnte, Europa. Jedenfalls sind wir stolz, dass die von so weit herkommen und unseren Kaffee trinken möchten.
Die Welt ein Stückchen fairer machen und Produkte vertreiben, für die niemand leidet. Genau dafür setzt sich mein heutiger Gast ein. Nach über 20 Jahren in der Südtiroler Landespolitik kennt man ihn. Richard Theiner kommt aus Latsch im Finchgau, hat in Bologna Rechtswissenschaften studiert und war bis Jänner 2019 in der Südtiroler Landespolitik tätig als Landtagspräsident, Landesrat für Gesundheit und Soziales, später als Landesrat für Energie und Umwelt und als Obmann der Südtiroler Volkspartei. Jetzt setzt du dich für fairen Handel ein. Wie ist es dazu gekommen?
Gemeinsam mit Freunden haben wir uns schon seit längeren Gedanken gemacht, wie könnten wir hier tätig werden. Im Finchgau gab es im Unterschied zu anderen Südtiroler Bezirken keinen Weltladen. So ist langsam die Idee gereift, dass wir auch in Finchgau einen Weltladen eröffnen. Und dann im Jahre 2015 war es soweit. Da haben wir gesagt, jetzt jünger werden wir nicht. Mhm. Da müssen wir halt dann auch Nägel mit Köpfen machen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Wir haben praktisch im Juni 2015 haben wir unsere Sozialgenossenschaft ohne Gewinnabsicht notariell gegründet. Und bereits wenige Monate später wurde dann der Weltladen im Zentrum von Latsch auch eröffnet. Es macht uns eigentlich insgesamt sehr viel Spaß. Wir haben, zumindest was den Finchgau anbelangt, eben auch Neuland betreten, mussten Lerngeld bezahlen, haben aber auch sehr viele interessante Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte.
Lerngeld, das ist natürlich meine Neugierde geweckt.
Ja, natürlich. Eines ist, wenn man sich abstrakt mit irgendeinem Thema befasst, wie zum Beispiel fairer Handel, und ganz was anderes ist es, wenn man dann sich konkret damit auseinandersetzt. Wir hatten keine Ahnung, wird sich das tragen in einem Dorf? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die meisten Weltläden gibt es ja in den Städten. Da war die Frage, hat das überhaupt eine Perspektive? Und wir waren der Überzeugung, ausschließlich mit Fairtrade-Produkten wird es in einem ländlichen Bereich, wie es eben Latsch ist, sehr schwer sein, kostendeckend arbeiten zu können. Aber das war nicht nur diese Überlegung, Kosten zu decken, sondern auch, wie wir gesagt haben, diese Idee vom fairen Handel. Also sagen, wir möchten, dass die Produzenten, alle, die in diesem Produktionsprozess beteiligt sind, alle einen fairen Lohn erhalten. Und in der Tat ist es so, dass sehr viele Kleinbauern, speziell eben auch Bergbauern, eben auch nicht, weiß Gott, wie viel zu lachen haben, was jetzt die ökonomische Seite anbelangt. Und da ist uns eben die Idee gekommen, wir möchten von vornherein lokale Produkte mit einbeziehen. Und das hat sich dann, obwohl wir anfangs mit sehr viel Misstrauen beobachtet wurden, weil viele gesagt haben, ja, ist das noch über ein Weltladen oder nicht? Heute ist es so, dass sie von weit her kommen, auch von Weltläden in Österreich, Deutschland und so weiter, und sehen sich dieses Modell an. Das hat sich in über 10 Jahren mehr als bewährt. Die Idee ist überall dieselbe, dass man versucht, fair umzugehen, praktisch mit den Produzenten, sprich mit den bäuerlichen Familien, aber alle, die in diesem Produktionsprozess beteiligt sind, dass sie eben auch eine Chance haben, von ihren Produkten leben zu können. Und so ist es, dass wir heute zertifizierte Fairtrade-Produkte aus Lateinamerika, Afrika oder Asien genauso hier haben wie Produkte von Bergbauern aus St. Martin im Kofel oder aus dem Mordeltal oder aus dem Oberfinchgau. Und das ist eigentlich ringsum ein stimmiges Konzept.
Also wenn man die über Fairtrade sprechen hört, dann sieht man das Glänzen in den Augen. Was fasziniert die am Fairtrade-Handel?
Mich haben eigentlich immer schon ferne Länder interessiert, aber genauso geschockt die Armut, die man speziell in Ländern der südlichen Hemisphäre antrifft, speziell jetzt in Afrika. Mich hat eigentlich nie überzeugt, wenn es darum ging, so einfach zu spenden oder auch viele herkömmliche Konzepte von Entwicklungszusammenarbeit, wenn man sich das angeschaut hat, welche langfristigen Auswirkungen hat das alles, dann war das immer so ein maues Gefühl auch, hat sich bei mir eingestellt. Und ich glaube, es sollte nicht eine Einbahnbeziehung werden, wo wir einfach nur unser Gewissen beruhigen und sagen, wir spenden da mal. Natürlich, wenn es Notfälle gibt, dann ist es richtig, dass gespendet wird. Aber wir müssen hier das eben auch eine langfristige Perspektive schaffen. Und der faire Handel ist nichts anderes als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Produzenten, zum Beispiel in der südlichen Hemisphäre, sie müssen qualitativ hochwertige Produkte ohne Rückstände imstande sein zu produzieren. Und die eben auch auf dem Markt in Europa Abnehmerinnen und Abnehmer finden. So wird ein Prozess in Gang gesetzt. Und mir ist es eben auch bei sehr vielen Gesprächen mit Produzentinnen und Produzenten in der südlichen Hemisphäre immer wieder vorgekommen, ja, eigentlich wäre ihnen lieber, wir würden Geld schicken. Aber damit ändern wir nichts. Da schaffen wir nur neue Abhängigkeiten. Hingegen, wenn man umgekehrt, das ist der schwierigere Weg, der anstrengendere, aber letztendlich auch der lohnendere. Und heute müssen wir sagen, wir haben ja insgesamt ein totales Ungleichgewicht weltweit, was jetzt Armut anbelangt, speziell jetzt was Afrika betrifft, wo hunderte Millionen von Menschen zu wenig zum Leben haben und wo wir in Europa dann auch indirekt eben dann die Konsequenzen spüren, weil wenn jemand nicht mehr genug zum Essen hat, der macht sich irgendwann früher oder später auf den Weg. Und egal, wie hoch die Risiken sind. Und das kann aber auch nicht für uns die Perspektive sein hier in Europa. Deshalb tun wir gut daran, nicht nur jetzt den fairen Handel in den Weltläden zu propagieren, sondern auch die auf Staatenebene, dass wir sagen, wie können wir fair miteinander umgehen. Nicht einfach, dass wir nur Bodenschätze ausbeuten, sondern dass man versucht, langfristig partnerschaftlich zu arbeiten. Und es braucht diesen internationalen Austausch. Und der faire Handel ist nicht die Lösung, aber es ist ein Weg, und zwar ein konkreter Weg.
Ein vielleicht kleiner Weg, weil viele Kritiker sagen, dass das ja nur eine kleine Nische ist.
Fairtrade ist in der Tat eine Nische, aber eine sehr wichtige. Ich möchte da ein Beispiel aufzeigen von Mango-Produkten in den Philippinen. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatten das, so wie früher hier in Südtirol, die Äpfelproduzenten, praktisch die Bauern haben ihre Waren produziert und dann kamen einzelne Händler und haben eigentlich den Preis bestimmt. Bei uns hier hat sie ja eben auch aus dieser Logik heraus, dass das eigentlich keine Zukunft haben wird und dass die Bauern nicht genug bekamen für ihre Produkte, um davon leben zu können, hat man eben sich auch zusammengetan in Genossenschaften, aus gutem Grund. Und ähnlich ist natürlich jetzt eben auch in der südlichen Hemisphäre, so war es eben auch auf den Philippinen, dass sich da Leute zusammengetan haben und gesagt haben, nein, so, wenn wir nur auf einzelne Händler oder Zwischenhändler angewiesen sind, dann werden wir nie davon leben können. Dann gab es eben auch diese Möglichkeit, Fair Trade für einzelne Genossenschaften, ihre Produkte Fairtrade zu zertifizieren. Sie bekamen dadurch einen höheren Preis. Die Folge war aber nicht nur, dass diese paar Familien, die in dieser Genossenschaft da organisiert waren, einen höheren Preis bekamen, sondern plötzlich das Preisniveau insgesamt für Mangoprodukte in den Philippinen gestiegen ist. Das heißt also, es geht nicht nur darum, konkret eine Hilfe zu bieten in den Familien, die Fairtrade-Produkte herstellen, sondern davon profitiert eigentlich insgesamt die ganze Gemeinschaft. Und das ist eigentlich der große Sinn eben auch vom fairen Handel.
Stichwort Genossenschaften. Gibt es aus deiner Sicht Parallelen zwischen dem fairen Handel und den genossenschaftlichen Raiffeisen-Gedanken?
Ja, absolut. Ich glaube, uns tut es auch immer wieder gut, sich der Wurzeln zu besinnen von unserem Genossenschaftswesen. Zuweilen hat man ja auch den Eindruck, dass Mitglieder von verschiedenen Genossenschaften eigentlich den Bezug zur ursprünglichen Idee verloren haben. Wenn man hingegen in Ländern zu tun hat, wo die Leute wirklich ums Wesentlichste, also dass sie leben können davon, dass sie Nahrungsmittel kaufen können, dass sie ein Dach über den Kopf errichten können, zu tun hat, dann merkt man plötzlich, was waren eigentlich die richtigen Gedanken von Wilhelm Raiffeisen. Wir haben gesehen, dass dieser Ellbogenkapitalismus, den ja viele frönen, alles andere als zukunftsfähig sein wird. Diese Blase wird platzen. Das werden wir alle früher merken und erleben, als uns allen lieb ist. Die Genossenschaften sind nicht überholt, ganz im Gegenteil. Sie sind vielleicht oft ein bisschen nicht so agil wie Kapitalgesellschaften und so rücksichtslos. Aber auf der anderen Seite, sie binden viele mit ein. Sie geben auch den Schwachen eine Chance. Ich glaube insgesamt, also Genossenschaften haben überall ihre Daseinsberechtigung, aber auch in Südtirol, wenn wir uns da anschauen, wir werden nicht in der Lage sein, wir haben auf der einen Seite eine Individualisierung, das heißt, die Familien werden kleiner, aber auch die Gemeinschaften zerbröseln. Und umso wichtiger wird es, dass man wiederum nicht alles auf die öffentliche Hand abschiebt, sondern das wird die öffentliche Hand auch finanziell nicht stemmen können, sondern dass man hier in Selbstverantwortung sich in Genossenschaften organisiert und jede und jeder nach seinen Fähigkeiten auch seinen Beitrag leistet.
Du hast vorher die Mangoproduktion in die Philippinen erwähnt. Warst du da selbst vor Ort?
Ich war noch nicht. Ich beabsichtige auch, dorthin zu fahren. Wir haben aber sehr enge Kontakte zu dieser Kinderrechtsstiftung Breda. Das ist eine Stiftung, die von einem irischen Geistlichen vor fast einem halben Jahrhundert ins Leben gerufen wurde. Der sollte eigentlich den christlichen Glauben predigen, aber er ist sehr schnell draufgekommen, dass da vor Ort ganz andere Problematiken vorherrschend sind, insbesondere Kinderprostitution. Es gab in der Nähe eine amerikanische Militärbasis. Die Angehörigen dieser Basis haben sich dann zum Teil wirklich derart daneben benommen und es war kriminell. Der Pater Sheikh Allen hat es geschafft, dass diese Militärbasis, dieser Sumpf eben auch trockengelegt wurde. Das heißt, die Militärbasis wurde geschlossen. Nach einem Auftritt im amerikanischen Kongress hat er den Amerikanern den Spiegel vorgehalten und sie haben verstanden, so kann es nicht weitergehen. Leider Gottes hat dann eben auch der Sextourismus aus den USA, aber speziell auch aus Europa eingesetzt und die Sauereien gingen weiter. Deshalb wurde diese Kinderrechtsstiftung Breda gegründet. Wir wurden darauf aufmerksam und haben dann mit Breda auch Abkommen geschlossen. Das heißt, wir finanzieren dort ein Ausbildungsprojekt für 15 Mädchen von einem indigenen Stamm auf den Philippinen. Und eben auch dort auf den Philippinen wird das mustergültig durchgezogen, dass man sagt, die haben gemerkt, Spenden kommen aus den Industrieländern immer weniger. Sie müssen sich selbst auf den Weg machen, sie müssen was produzieren, das eben auch bei uns im Westen gefragt ist. Und sie produzieren hochwertige Mangos. Wir haben dann vor 5 Jahren dann etwas ganz Spezielles gemacht. Wir importieren Mangopürees von den Philippinen. Und das wird dann hier von Eva Bio Apfelsaft in Latsch dann abgefüllt, 75% Apfelsaft aus dem Finchgau, biologischer Apfelsaft und 25% Mangopüree, eben auch biologisch, unfair trade-zertifiziert aus den Philippinen. Und das ist ein wunderbares Produkt, was uns persönlich auch verfreut. Letztes Jahr waren ja eine Delegation von Breda hier und die waren ganz begeistert von diesem Apfel-Mangosaft. Wir haben eben auch ein extra Lob bekommen von diesem charismatischen Pater Sheikh Allen, der gesagt hat, das ist eben schön, wenn man Produzenten aus verschiedenen Kontinenten zusammenbringt und wir hier eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe durchführen. Und dieses Produkt, Apfel-Mangosaft, freut sich Gott sei Dank großer Beliebtheit und ist über die verschiedensten Weltläden in Südtirol erhältlich.
Aber da gibt es ja noch andere Produkte, den Kaffee. Wie ist denn da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
Ja, das war eigentlich in einem Gespräch mit Peter Schreieck von Alps Coffee. Und der Peter war hier sehr aufgeschlossen und hat dann diesen Vorschlag unterbreitet. Er sagt, du, da gibt es in Honduras einen Indiostamm, die produzieren auf absolut ökologische Art und Weise Kaffee. Und den könnten wir verarbeiten und bin dann gemeinsam mit meinem Mitarbeiter von Alps Coffee, Patrick Linzer, waren wir dann vor 5 Jahren eben auch dann in Honduras. Und das war eine mehr als eindrückliche Reise dorthin. Völlig abgelegen, haben dort einen Indio-Stamm vorgefunden, der nur mehr aus 6.000 Mitgliedern besteht. Absolut friedfertige Menschen, die im totalen Einklang mit der Natur leben. Bei uns nennt sich jedes Produkt und jedes Unternehmen nachhaltig. Wenn man das gesehen hat, nimmt man das nicht mehr in den Mund. Wenn man gesehen hat, welche Beziehung sie zur Erde haben. Und wir haben dort keine Kaffeeplantage vorgefunden, sondern das waren Mischkulturen. Da hat es genauso Bananenstauden gegeben und darunter einige Kaffeestauden. Mich persönlich hat dann richtig berührt, dass dann eine Dorfvorsteherin gesagt hat, sie weiß nicht, wo diese weißen Menschen herkommen. Sie sagen Europa. Sie wussten nicht, was das ist, wo das sein könnte, Europa. Aber jedenfalls hat eine Bewegung gemacht, war das so wie eine Halbkugel. Jedenfalls sind wir stolz, dass die von so weit herkommen und unseren Kaffee trinken möchten. Und das war natürlich wunderschön zu erleben. Es war eine, auch emotional sehr erfüllend. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich diesen Kaffee trinke, denke immer wieder an die Menschen, die dort in absolutem Einklang mit der Natur leben und arbeiten und wie schön es ist, dass wir mit denen kooperieren können.
Aber was hat die am meisten beeindruckt bei dem Projekt?
Die Art und Weise, wie die Menschen vor Ort leben. Völlig ungekünstelt, dort in totalem Einklang mit der Natur. Sie haben eine Beziehung zu allem, was lebt. Ich möchte da eine Episode vielleicht erwähnen. Da wurde uns erklärt, die unteren, praktisch, wenn wir sagen möchten, Kaffeepflanzen sind auf ungefähr 800 Höhenmeter. Dann die nächsten findet man auf einer weiteren Anhöhe auf ca. 1000 Metern. Und dann gibt es noch weiter oben auch noch einen Kaffee und der wächst dann schon auf 1200 Meter. Allerdings, dort wurde uns dann erklärt, gibt es ein besonderes Problem, und zwar dort wohnen und leben Tiger. Da wurde so ganz nebenbei erklärt, ja natürlich töten die auch Menschen. Und ich war total vor den Kopf gestoßen und sagte, wie, die töten Menschen und wie seht ihr das? Und dann hat die Dorfvorsteherin ganz einfach, hat mich mit großen Augen angesehen und es wurde mir dann so übersetzt, Sie, die Menschen, sind in das Gebiet des Tigers eingedrungen, nicht umgekehrt. Der Tiger war vorher hier. Und das ist für uns auch eine Denkweise, schwer nachzuvollziehen, wenn wir an unsere Diskussionen denken bei Bär und Wolf. Ich glaube, da hätten da die Menschen in Honduras, speziell jetzt dieser Indio-Stamm, wenig Verständnis für unsere Befindlichkeit.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Die Welt ein Stückchen fairer machen und Produkte vertreiben, für die niemand leidet. Genau dafür setzt sich mein heutiger Gast ein. Nach über 20 Jahren in der Südtiroler Landespolitik kennt man ihn. Richard Theiner. Aber gibt es unter den ganzen Projekten, die du jetzt direkt vor Ort auch gesehen hast, etwas, über was du dich besonders gefreut hast?
Was mir persönlich immer ganz besonders freut, ist, wenn man merkt, dass der faire Handel was bewirkt. Und zwar, dass die Lebensbedingungen der Bauern und der Bäuerinnen sich bessert und dass sie Kinder eine Ausbildung erfahren. Weil die Bildung ist der Schlüssel zu allem. Wenn die Kinder keine Bildung erfahren, dann wird auch die Zukunft nicht besser ausschauen als die heutige Realität. Immer dort, nicht überall, wo fairer Handel ist, ja, gibt es eben auch diese Erfolgserlebnisse, aber sehr oft im Unterschied zum herkömmlichen Handel. Ja, sehr oft ist der faire Handel wirklich da eine ganz, ganz große Brücke. Und insbesondere, man sagt ja auch, beim fairen Handel geht es ja nicht nur darum, dass man einen fairen Preis bezahlt, sondern es gibt ja immer auch noch diesen Fairtrade-Anteil, ungefähr 10% von den Produkten, vom Wert, wird dann für Gemeinschaftsprojekte ausgegeben. Und beispielsweise, wir haben eben auch ein Projekt gefördert für faire Fußbälle in Pakistan. Und dort haben die Arbeiterinnen in dieser Fabrik dann gesagt, sie möchten mit dieser Fairtrade-Prämie einen Bus finanzieren, wo sie von ihren ärmlichen Behausungen in die Fabrik fahren können. In den meisten Fällen wird eben mit diesen Fairtrade-Prämien Schulen finanziert. Und es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwo ein Gebäude aufstellt. Das ist meistens in der südlichen Hemisphäre sehr billig. Aber was anspruchsvoll ist, ist natürlich, dass man da mittel- und langfristig eben auch da die Existenz sichert. Das heißt, man muss Lehrpersonen finanzieren. Man muss eben auch für die Kinder ein Essen bereitstellen. Weil wenn die 2 Stunden bis zur Schule gehen, hinkommen und am Abend spät wieder zurück nach Hause kommen, die müssen in der Zwischenzeit ja essen. Und da hilft die Fairtrade-Prämie sehr oft.
Was hast du aus deinem Kontakt mit den fernen Ländern oder mit den Menschen für die gelernt?
Ja, man darf nicht mit den eigenen Wertekodex sich in andere Länder begeben. Dann kommen wir nicht weiter. Ja. Sondern man muss eben auch die Bereitschaft haben, sich auf neue Situationen einzulassen. Und die können einem sehr gut gefallen. Aber es gibt auch Situationen, wo sie einem vielleicht weniger gut gefallen, insbesondere oft eben auch hygienisch-sanitäre Voraussetzungen. Aber man ist gut beraten, wenn man sich da wirklich ganz einstellt auf das jeweilige Land, versucht zuerst sich auch ein bisschen über die Geschichte zu informieren und diese Bereitschaft, sich mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen, um wirklich zu verstehen, wie sie leben.
Gibt es eine Erkenntnis, die du aus Kontakten mit Menschen von anderen Ländern mit nach Südtirol gebracht hast?
Ja, die Erkenntnis ist sicherlich die, wenn Europa, aber auch Nordamerika sich nicht intensiv und partnerschaftlich mit der südlichen Hemisphäre auseinandersetzt, dann werden unsere Kinder und Kindeskinder die Konsequenzen tragen, die sehr negativ sein werden. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, Afrika ist praktisch vor unserer Haustür. Und es ist unsere ureigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen dort eine minimale Perspektive haben, dass sie mindestens essen können. Das ist möglich. Wir dürfen nicht einfach, nur weil es vielleicht kurzfristig nicht gerade viel Kapital abwirft, das Feld alles den Chinesen überlassen oder so eine idiotische Politik à la Trump betreiben, wo man einfach sagt, wir haben Bodenschätze und das gehört uns und das brauchen wir und der Rest interessiert uns nicht. Und deshalb ist in unserem ureigenen Interesse zu schauen, wie geht es den Menschen vor unserer Haustür? Und das ist Afrika. Und die Amerikaner sind sehr gut beraten, dass sie dasselbe eben auch in Südamerika und in Mittelamerika machen und nicht einfach reine Machtpolitik. Diese Politik wird sich rächen.
Jetzt nochmal im Vergleich zu deiner früheren Rolle. Mit Macht ausgestattet als Politiker, fehlt dir das jetzt als Obmann vom Weltland?
Nein, ich habe mich nie als Machtpolitiker gesehen. Für mich war Politik immer ein Auftrag auf Zeit. Ich habe das sehr gerne gemacht. Wie gesagt, mir war immer bewusst, das geht ja nicht um meine Person, sondern habe Interessen des Bezirkes, des Landes vertreten, immer in enger Rückkopplung praktisch mit den eigenen Leuten. Für mich war schon während meiner politischen Tätigkeit klar, dass ich in diesem Tätigkeitsbereich fairer Handel mich engagieren werde. Ich wollte unbedingt was machen, was meinen Vorstellungen auch entspricht und was Sinnvolles. Und mir ist nicht darum gegangen, jetzt möglichst viel Geld anzusammeln oder sonst irgendwelche Ämter zu häufen. Das ist nicht ein Wertekanon, der mir liegt. Im Gegenteil, ich kann damit nichts anfangen. Sondern es geht darum, dass wir versuchen zu sagen, welchen Beitrag kann jede Einzelne, jeder Einzelne von uns leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird.
Und jetzt zum Abschluss, gibst du noch einen Wunsch, den du für Südtirol oder speziell für einen fairen Handel erfüllt haben möchtest?
Ja, der faire Handel führt gerade in Südtirol immer noch ein Nischendasein. Durchschnittlich geben Herr und Frau Südtiroler pro Kopf rund 25 Euro aus im Jahr für den fairen Handel. Und das jetzt verglichen beispielsweise mit der Schweiz nur ein Bruchteil. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelingen würde, hier so in der Hinsicht auch zu sensibilisieren, dass die Weltläden in Südtirol eben auch einen Zuspruch erhalten und wo eben auch viele Freiwillige sich engagieren. Weil ohne Freiwillige geht in einem Weltladen nichts. Und dass es uns eben auch in Zukunft gelingt, weiterhin Leute, Frauen und Männer zu gewinnen für diese sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit.
Vielen Dank, Richard Theiner, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen von Nah dran gehen finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf der Homepage des Raiffeisenverbandes Südtirol. Auf Wiederhören.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.